Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, wir starten in den Vormittag. Ja, ich möchte eigentlich sagen, mit einer traurigen Nachricht. Das Kabarett ist tot. Das sagt ausgerechnet mein Gast Christine Prion, preisgekrönte Kabarettistin, ausgezeichnet unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Dieter-Hildebrand-Preis. In der ZDF-Heute-Show ist sie Ihnen vielleicht schon in ihrer Rolle als Birte Schneider begegnet. Jetzt geht Christine Prion mit ihrem neuen Buch auf Abschiedstour. Oder ist das doch nur Satire? Unter anderem darüber werden wir reden. Guten Morgen, Frau Prion.
Guten Morgen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Ihr Bühnenprogramm beginnt immer damit, dass Sie erst mal 30 Sekunden nichts sagen, nur gucken. Warum?
Das ist ein schöner Einstieg. Damit trennt sich gleich die Spreu vom Weizen, weil fangen die Ersten an, nervös zu werden. Die anderen fragen sich, was das soll und finden das dann vielleicht lustig. Dann gibt es wieder welche, die machen sich über die lustig, die das lustig finden. Da entsteht schon was unten und dann baue ich eine Beziehung mit dem Publikum auf. Gleich erstmal alles kaputt machen, dann ist das eine gute Grundlage für das, was danach kommt.
Sehr gut. Ich habe mich gefragt, ob wir das vielleicht auch ausprobieren können, wobei 30 Sekunden im Radio, das ist wirklich die Unendlichkeit. Nichts sagen, 30 Sekunden. Mhm. Ich habe auch Angst, dass ein bisschen das Notband anspringen würde. Dann kommt dann so automatisiert Musik.
Das vielleicht, möchte ich aber mal hören.
Ich eigentlich auch. Ich bin da auch so ein bisschen spielerisch veranlagt. Aber wir können ja mal 5 Sekunden ausprobieren, oder?
Ja, gerne.
Okay, also Achtung, 5 Sekunden sagen wir nichts. Sie haben ein bisschen gelacht. Ach,
ich habe es nicht ausgehalten, ja. Weil ich ja Sie sehe auf diesem kleinen iPad, was hier vor mir steht. Und ich sehe Ihr Gesicht dabei.
Ja, ich bin ein bisschen rot geworden. Das hat mich schon ein bisschen gestresst am Moment. Ja, kann man sagen. Schöner Schweigen an dieser Stelle mit Christine Prion, die oft auch mit dem Zusatz, das ist die Birte Schneider aus der Heute-Show vorgestellt wird. Dann gibt es immer diesen, ach, die ist das Moment. Nervt Sie, dass der Name der Kunstfigur präsenter ist als Ihr echter?
Nö. Überhaupt nicht. Wenn es zu irgendeinem Nachteil führen würde, dann würde mich das vielleicht nerven. Aber eigentlich ist es schön, weil dadurch auch Leute in mein Programm kommen, die vielleicht sonst gar nicht darauf gekommen wären, ins Kabarett zu kommen. Und die vielleicht wissen wollen, was macht denn die Frau dahinter? Schön ist auch, dass die Leute dann trotzdem nicht erwarten, dass Birte Schneider auf der Bühne steht. Also die kommen schon und gucken, da steht ja Christine Prion und nicht Birte Schneider und wollen wissen, was ich dann mache und lassen sich auch auf das ein, was ja ganz, ganz was anderes ist als das, was Birte Schneider macht.
Wir können ja auch gleich mal eine klare Linie ziehen. Also Birte Schneider, Außenreporterin in der Heute-Show, das ist ihre Rolle. Auf mich wirkt die oft so ein bisschen aggressiv, sehr genervt. Und wie unterscheidet sich diese Figur von Ihnen?
Von mir persönlich oder von mir auf der Bühne?
Okay, da können wir natürlich jetzt auch nochmal in die verschiedenen Persönlichkeiten aufgehen. Also wie sind Sie persönlich?
Das weiß ich nicht, da müssen Sie meine Familie fragen.
Und auf der Bühne, wie treten Sie da dann auf im Vergleich zu Birte Schneider?
Ich mache mir eigentlich nicht so sehr Gedanken darüber, wie ich da wirke oder was ich da verkörpere. Ich schlüpfe ja an dem Abend in verschiedene Rollen. Das heißt, ich bin nicht die eine. Ich bin jetzt nicht die Kabarettistin, die im landläufigen Sinne Kabarett macht, indem ich einen ganzen Abend auf der Bühne stehe und als ich in Anführungszeichen rede zu den Leuten und Aufklärung betreibe. Das mache ich nicht. Ich komme vom Theater, ich bin jemand, der gerne Übersetzungen für das findet, worüber ich rede. Das heißt, ich finde ganz oft szenische Entsprechungen, Spiele, Rollen und rede dann auch wieder als quasi ich. Das bin ich aber nicht, das ist immer eine Rolle. Und insofern kann ich gar nicht sagen, wie ich da bin. Da mache ich immer das, was der Sache entspricht. Also mich interessiert, über etwas zu reden und dann finde ich die Entsprechung in der Rolle dafür.
Jetzt haben Sie ein bisschen versucht, das in ein Buch zu übersetzen, weil aus bekannten Gründen war in letzter Zeit es schwer möglich, in den letzten Monaten aufzutreten. Deshalb haben Sie ein Buch geschrieben, Abschiedstour heißt es. Und da treten Sie tatsächlich wortwörtlich auf. Also Sie beschreiben ein Kabarettprogramm auf der Bühne. Aber das kann doch eigentlich kein adäquater Satz sein, oder?
Doch, witzigerweise, also mir selber hat das Spaß gemacht, eine Entsprechung zu finden im Buch, sozusagen zu gucken, wie schaffe ich das, dass für den Leser, der das Buch liest, vor seinem inneren Auge quasi mein Bühnenprogramm abläuft. Und das hat mir selber Freude beim Schreiben gemacht, weil das gar nicht so einfach ist. Wie findet man zum Beispiel eine Entsprechung für 20 Sekunden, in denen man auf der Bühne nichts macht, oder für einen Auftritt von einem faschistoiden Comedian, wie der ist, wie zeige ich das in einem Buch, wie stelle ich das in einem Buch dar? Und ich glaube, dass dieser Spaß, den ich dabei hatte, das zu schreiben und diese Entsprechung zu finden, ich hoffe, dass sich das auch auf den Leser oder die Leserin überträgt.
Ja, die 20 Sekunden nichts sagen, haben Sie mit leeren Seiten dann quasi ins Buch gebracht, durch die man sich dann erstmal als Leserin und Leser durchblättern muss. Und Sie geben sich überhaupt sehr viel Mühe, also die verschiedenen Ansprechhaltungen Ihrer Figuren beschreiben Sie, Musikeinblendung. Dann gibt es eine Pause wie beim Kabarettabend, also Sie sagen so, jetzt mal bitte das Buch 20 Minuten zur Seite legen. Wie mühsam war das aber, das alles aufzuschreiben? Weil normalerweise so ein Programm entsteht doch in der Interaktion mit dem Publikum. Da probiert man mal was aus, was funktioniert nicht.
Ja, das Buch ist ja auch zu einem großen Teil mein Programm. Und das ist quasi als Bühnenprogramm von mir aufgeschrieben worden schon vor 4 Jahren. Das heißt, das habe ich nicht als Buch konzipiert, sondern als Bühnenprogramm. Das, was jetzt noch anders ist für das Buch, das sind im Grunde 30%, die dazugekommen sind. Wenn ich mir ein Bühnenprogramm ausdenke, also mich nicht explizit für ein Buch hinsetze, sondern für ein Bühnenprogramm, dann stelle ich mir mein Publikum vor, dann stelle ich mir den Theaterabend vor, dann stelle ich mir vor, ich sitze selber drin, der Vorhang geht auf und ich gucke zu. Und dann fallen mir oft Dinge ein, die ich vor meinem inneren Auge sehe. Und das kann ich dann aufschreiben. Das ist ja ein sehr gestisches Schreiben. Das ist kein Romanschreiben, sondern das ist etwas, was ich mir selber vorstelle, gespielt, gesehen, gelebt. Und so schreibe ich am liebsten, so kann ich auch am besten schreiben. Das ist im Grunde ein Theaterschreiben.
Aber Sie hätten ja zum Beispiel auch Ihr Programm streamen können. Warum haben Sie sich für einen Kabarettabend in Buchform entschieden?
Das ist, glaube ich, eher die Form, die dem entspricht, was ich mache, sowohl inhaltlich als auch formal. Streamen, das haben ganz, ganz viele gemacht in den letzten 2 Jahren. Das war so ein bisschen der Ausweg oder der Situation geschuldet und so das Notvehikel, um dann irgendwo noch stattfinden zu können oder seine Kunst betreiben zu können. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt und es sofort verworfen, weil ich das gar nicht machen wollte. Ich finde, da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ich finde, das macht die Kunst kleiner. Ich wollte auch ganz banal, wollte ich mich diesem Plattformkapitalismus ich wollte das nicht bedienen. Ich wollte nicht auch noch mich irgendwo da zur Verfügung stellen und mich abonnieren lassen. Das hätte auch in einem Kontrast zu dem gestanden, was ich da inhaltlich mache, weil ich eigentlich genau über diese Dinge spreche.
Aber Buch kaufen lassen ist dann schon okay.
Ja, das ist okay. Das ist was ganz anderes.
Sie schreiben ja an einer Stelle in dem Buch, dass Ihr Selbstbewusstsein gelitten hat. Das sei vor Corona mal 15.000 Euro wert gewesen. Wie haben Sie das berechnet?
Ja, wie berechnet man sowas, sein Selbstwertgefühl? Das sind seitenlange Kalkulationen, die möchte ich Ihnen jetzt gar nicht erklären. Das ist wie ein Businessplan aufstellen.
Das glaube ich Ihnen direkt. Wobei ich eben nicht das Gefühl habe, dass Ihnen Marktwert wirklich so wichtig ist. Ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich alle irgendwie überleben müssen.
Ich hänge jetzt auch gerade, ich merke, ich kann mich ganz schwer auf Ihre Frage konzentrieren, weil ich immer noch dem nachhänge, dass Sie noch so flapsig gesagt haben, das Buch kaufen ist dann aber schon okay. Das Witzige ist, das ist tatsächlich, ich kann kein Richtiges im Falschen machen. Wir haben Kapitalismus, kann ich jetzt im Moment nicht ändern. Deshalb muss ich mich auch immer noch verkaufen, auf irgendeine Art und Weise. Aber ich tue das, indem ich einfach nicht aufhöre, darüber zu reden, dass ja auch was anderes möglich wäre. Das ist mir, ich kann nicht anders. Ich möchte eigentlich daran arbeiten, dass wir das hinter uns lassen.
Christine Prion bezeichnet sich auch als ehemalige Kabarettistin, denn Kabarett sei eigentlich tot. Wer hat ihm denn den Todesstoß versetzt?
Naja, also wenn man sich so anguckt, was so los ist, kann man schon den Eindruck gewinnen, dass man kann das eigentlich gar nicht mehr toppen mit Satire. Wir sind mit ganz vielen Sachen an so einem Endpunkt. Wer den Todesstoß versetzt hat, das ist jetzt natürlich auch wieder eine zugespitzte Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Ich merke nur, dass viele Sachen an einem Endpunkt sind. Und die Frage ist, wo geht es denn jetzt eigentlich noch hin? Und deshalb war für mich gar nicht mehr interessant, weiterhin so im klassischen Sinne Kritik am Bestehenden zu üben als Kabarettistin, sondern das zu verknüpfen mit Gedanken darüber, was möglich ist an Alternativen. Also wie eine Zukunft aussehen kann, wie man die gestalten kann, wie Gesellschaft und Welt anders vorstellbar ist als im Moment.
Um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, also wenn Sie sagen, das kann man eigentlich gar nicht mehr alles toppen, das ist schon so an der Spitze so überdreht, mutet vielleicht manches schon wie Satire an, könnte natürlich Kabarett vielleicht auch helfen, diese Realität zu beschreiben, oder? Ich meine, Dürrematt hat ja schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, uns kommt nur noch die Komödie bei, weil das Chaos, die Unüberschaubarkeit das Komische hervorbringt.
Ja. Also das Komische ist ein Vehikel, um dem beizukommen. Auf jeden Fall. Es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin satt an Aufklärung und Transparenz und all diesen Dingen. Es geht gar nicht so sehr um das Faktische, wovon wir nicht genug haben, sondern wir müssen über Wirklichkeit anders sprechen, also über auf einer anderen Ebene über das auch ins Gespräch kommen. Und das kann die Kunst schaffen oder der Humor kann da einen großen Dienst leisten. Auf einer anderen Ebene über das sprechen, was gerade ist und wie, was wir vielleicht brauchen.
Das heißt also, Kabarett, gutes Kabarett ist für Sie nicht mehr Kritik plus Witze, so wie man das vielleicht ursprünglich gesehen hat, sondern tatsächlich der Wurf, dass man Visionen entwirft.
Das könnte es sein, ja. Ich möchte gar nicht die eine Antwort geben, was gutes Kabarett ist. Ich kann nur sagen, was mich interessiert. Und das ist eben auch dieses, das Infragestellen, nicht sich auf dem, nicht in den Grenzen dessen, was ist, sich aufhalten, sondern über das Hinausdenken. Und da muss man eben manchmal auch mit den Formen spielen. Da muss man auch formal über die Grenzen gehen und vielleicht auch mal verstören und an dem Bestehenden rütteln. Und dadurch, wenn man das beides bedient, das Inhaltliche und das Formale, da über die Grenzen zu gehen, dann kann beim Publikum was entstehen, dann kann sinnlich erfahrbar werden, dass anderes möglich ist.
Können Sie dann ein Beispiel geben, wie Sie verstören?
Das ist immer so enttäuschend, wenn man das versucht zu erklären. Ich könnte das bestimmt, aber das fällt mir so schwer. Jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich so, oh, warum hast du das jetzt wieder gemacht? Weil das so was nimmt von dem, was es ist auf der Bühne. Da muss man, glaube ich, kommen und sich mal einen Abend angucken.
Und es ist ja tatsächlich so, dass es dann teilweise, das kann ich zumindest beschreiben, weil ich es in Kritiken von Ihren Abenden gelesen habe, Leute dann dermaßen irritiert, dass durchaus einige ihre Vorstellung verlassen. Ist das dann Erfolg für Sie oder irritiert Sie das?
Oh, es gibt ja Verlassen und Verlassen. Ich habe aufgehört, das zu interpretieren. Es gibt auch ein Verlassen während der Vorstellung. Da geht nur jemand auf Toilette und man denkt sich sonst was auf der Bühne. Es gibt aber auch ein ganz schlimmes Verlassen, das ist mir auch schon passiert, dass Leute wutschnaubend und Türen schlagend rausgegangen sind. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. In der Regel bleiben die Leute drin. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen wie, als wäre das ein Skandal, was ich da mache. Das ist es ja gar nicht. Ich verstöre ja auf eine, auf eine freundliche Art und Weise. Auf eine, die man schon annehmen kann. Ich bin niemand, der den Leuten ins Gesicht springt. Ich breche mit den Sehgewohnheiten. Das ja. Aber das ist eher was die Leute dann auch, ich glaube, die machen das eher mit sich aus. Und bevor sie Türen schlagend rausgehen, die sind verunsichert und bleiben aber trotzdem. Die wollen wissen, wie es weitergeht, weil sie sowas dann irgendwie doch eben noch nicht gesehen haben.
Was ja auch interessant ist, normalerweise würde man vielleicht denken, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Und es wird ja auch oft immer unterstellt, ins Kabarett gehen sowieso nur die oder zu der Kabarettistin, die sich da irgendwie bestätigt sehen wollen in ihrem Weltbild. Aber das scheint ja dann nicht in jedem Fall so zu sein.
Nee, vielleicht habe ich das Glück, dass mittlerweile bei mir ganz viele Leute kommen, die wissen, dass sie nichts erwarten sollten. Und das ist eine gute Voraussetzung.
wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Todesursachen sezieren von Kabarett, ich weiß, das ist natürlich ein Bild, über das wir hier sprechen, mit dem Sie arbeiten, Teil der Satire, aber es gibt natürlich Konkurrenz zur Comedy, die findet auf jeden Fall ein großes Publikum. Ärgert Sie das als Kabarettistin?
Warum sollte es mich ärgern? Nee, weiß ich nicht. Das ist eine ganz andere Abteilung.
Wo würden Sie da die Grenze ziehen zwischen Comedy und Kabarett? Es gibt ja auch durchaus Comedians, die sagen, sie sind eigentlich Kabarettisten oder früher hätte man sie Kabarettist genannt.
Mhm. Ja, ich habe mal vor Jahren eine für mich sowas wie eine Formel gefunden. Wenn ich diese Frage gestellt bekomme, die bekomme ich sehr oft gestellt, dann sage ich das, wobei ich mir bewusst bin, dass das eine Verallgemeinerung, eine Zuspitzung ist, die so natürlich im Einzelfall auch nicht immer stimmt. Aber sie bringt etwas vielleicht zugespitzt auf den Punkt, dass in der Comedy sich die Comedy eher Klischees und Vorurteile bedient, um einen Lacher zu generieren. Das Kabarett diese aber eher bekämpft. Und ich rede hier jetzt wirklich über Tendenzen und darüber, wie es ist, wenn es gutes Kabarett ist, zum Beispiel. Ja, so, dass das in der Regel auch mal, dass das auch mal anders sein kann, ist klar und im Einzelfall abweicht, aber das ist so die grobe Tendenz, würde ich sagen. Wenn man in der Comedy Erfolg haben möchte, dann muss man ganz oft doch das übliche Denken bedienen, damit man diesen Kennste-Kennste-Effekt hat.
Kennste-Kennste, also deshalb habe ich auch mit dem Ärgern gefragt, weil Sie arbeiten sich ja schon so ein bisschen an der Comedy ab, auch in Ihrem Buch jetzt. Da tritt eben dieser größte Comedian aller Zeiten auf und der hat so ein paar Spuren von, sagen wir mal, Mario Barth oder vielleicht auch von Dieter Nuhr. Da ist doch schon, habe ich schon das Gefühl, dass da etwas ist, was Sie ärgert.
Es geht mir nicht darum, mich an der Comedy abzuarbeiten. Das ist, ich glaube, das war im Grunde für mich ein gutes Vehikel, dieser Comedian, um über was anderes zu sprechen. Ich wollte im Grunde etwas Faschistoides herausstellen und etwas, was in unserer Gesellschaft mittlerweile schon in der Mitte angekommen ist, was ein Denken, ein Reden, was salonfähig geworden ist. Und dazu dient dieser Comedian hervorragend, weil der im Grunde Gedankengut auf die Bühne bringt und damit punktet und ein großes Publikum erreicht und bekommt mit Dingen, die mittlerweile okay sind. Das nehme ich natürlich nicht aus dem luftleeren Raum. Das sind Sachen, die ich tatsächlich auch schon mitunter ganz konkret bei Comedians gehört und gesehen habe und mir die Spucke wegblieb. Das sind aber, ich sag mal, die habe ich da gesammelt und komprimiert und ich rede dort auch über ein Phänomen, was ich gesellschaftlich feststelle. Das sehe ich nicht nur in der Comedy.
Christine Prion. Prion, das klingt französisch. Woher kommt der Name?
Kurze oder lange Antwort?
Die mittlere.
Also es ist belgisch, es kommt aus Belgien, allerdings, ich mache jetzt die mittlere, das ist echt kompliziert. Also ich bin halbe Belgierin, meine Mutter ist Belgierin, mein Vater ist Deutscher. Der Name kommt aber nicht von meiner Mutter, sondern von meinem Vater. Mein Vater ist Deutscher, hat aber auch belgische
Wurzeln,
aus den Ardennen, so. Und da gibt es einen Ort, der heißt Prayon. Und da kommen die Leute her. Ah nee, jetzt sage ich schon wieder was Falsches. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Egal. Also irgendwie Belgien. Das ist die kurze Antwort. Ich sollte immer die kurze geben. Sie merken, ich bin noch echt total verpeilt. Ich kann nicht so richtig meine Gedanken formulieren. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass ich, glaube ich, seit 3 Wochen nicht richtig schlafe wegen diesem Mist-Omikron, was mich niedergemäht hat.
Es hat Sie erwischt und Sie haben da richtig noch mit Nachwirkungen zu kämpfen, ja?
Ja, mein Sprachzentrum ist gerade nicht ganz... Tipptopp, merke ich.
Was ja für eine Kabarettistin fast schon bedrohlich ist eigentlich, ne?
Ja, ich sollte morgen eigentlich schon wieder auf Tour gehen. Habe ich jetzt erstmal abgesagt, weil ich tatsächlich noch nicht fit genug bin. Aber ab März soll es dann wieder losgehen.
Ich kann ja ein bisschen aushelfen und zum Beispiel jetzt kurz was Biografisches anfügen, dass nämlich Ihr Großvater General war bei der belgischen Armee, Ihr Vater Oberst bei der Bundeswehr. Unweigerlich geht ja da so eine kleine Schublade auch im Kopf auf, zumindest bei mir. Ich stelle mir vor, dass es Ihnen dass es bei Ihnen in der Kindheit besonders streng zugegangen ist. Oder liege ich da falsch?
Das ist die Kiste, die aufgeht und die man auch gerne bedient sehen möchte. Ne? Ich habe gelitten, ich bin geschlagen worden. Es war im Grunde Kadettenschule zu Hause. Nein, ich, was soll ich sagen? Also, ich bin so richtig klassisch BRD 1974, so wie viele bin ich groß geworden, mit den Wertvorstellungen, die man hatte. Natürlich auch in einem eher konservativen Haushalt, wobei eben mit diesen Begriffen konservativ, progressiv, da bin ich vorsichtig, weil wenn man da Kisten aufmacht, dann gehen wieder irgendwelche Schubladen in den Köpfen auf und da müssten wir uns ja jetzt erstmal über die Begriffe unterhalten, was das eigentlich alles ist und was man damit verbindet.
Dann unterhalten wir uns erstmal über was anderes, weil es ja gerade noch ein bisschen um Ihre Biografie gehen soll und halten fest, also ganz außergewöhnlich war das nicht, wie Sie erzogen worden sind, aber Bundeswehr, da geht ja viel Umziehen mit einher, mit einem Beruf mit einem Job bei der Bundeswehr. Wie sind Sie damit zurechtgekommen als Kind?
Schlecht. Ich weiß nicht, welches Kind damit gut zurechtkommt, aber viel Umziehen ist Kacke. Also klar, das war jedes Mal, ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, dass dieses Gefühl habe ich richtig, das kann ich noch nachempfinden. Das war jedes Mal wie der Verlust von allem, also als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Man muss wieder bei Null anfangen und das wird dann irgendwann besser, aber als Kind ist das ganz, ganz groß und ganz, ganz schlimm. Zum Glück war das immer relativ schnell dann auch wieder vorbei. Also wenn man an dem neuen Ort ist, ist man ja wieder mit was Konkretem beschäftigt. Man lernt konkret Menschen kennen, man hat konkret mit neuen Dingen zu tun und das ist dann auch schnell wieder geheilt. Oder sagen wir, überdeckt worden von neuen Erlebnissen und auch positiven. Aber der Schmerz ist jedes Mal ein großer.
Aber es prägt dann doch wahrscheinlich auch, oder halt das nicht nach, dieses Gefühl von wieder immer wieder aufbrechen und immer wieder ankommen zu müssen?
Kann ich jetzt nicht als positiv bestätigen. Es ist vielleicht so, dass es mir heute nicht mehr so schwer fällt. Das ja, also ich kann relativ leicht meine Zelte irgendwo abbrechen und irgendwo anders wieder anfangen. Das habe ich auch durch meinen Beruf oft gemacht. Als Schauspieler, Schauspielerin zieht man nun mal auch leider relativ oft um. Aber das ist mir als Erwachsene tatsächlich nicht mehr schwer gefallen, vielleicht deswegen.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, so doll anders war das bei Ihnen zu Hause gar nicht, egal jetzt, dass Ihr Vater Oberst gewesen ist. Das war halt, Sie sind so erzogen worden, wie man damals in den 70ern erzogen worden ist. Gab es dann aber trotzdem irgendwie so der Punkt, wo Sie, weil Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen Ihr Weltbild heute beschrieben oder wo Sie hinwollen, wo Sie dann angefangen haben, das in Frage zu stellen und da in Opposition zu gehen? Gab es da irgendwie Diskussionen zu Hause?
Nee, das habe ich vermieden. Das gab es. Nein, wir haben zu Hause nicht über Politik gesprochen. Das habe ich tatsächlich lieber woanders gemacht. Das habe ich aber auch erst sehr viel später gemacht. Ich bin wo wir zuletzt gelebt haben, also nach einem der zahlreichen Umzüge, die letzte Strecke Schule bis zum Abitur, die habe ich in Waldbröl verbracht. Das liegt im Oberbergischen und klingt jetzt erstmal unspektakulär, war aber wirklich eine spektakuläre Zeit, weil dort ganz abgefahrene Leute in meinem Umfeld waren. Und es war sehr, ich weiß nicht, es war fast anarchistisch, das Gedankengut, mit dem man dort konfrontiert wurde. Und es waren Punks. Und ich würde sagen, da bin ich eigentlich politisiert worden. Da bin ich, jetzt muss ich doch wieder diese Worthülsen benutzen, aber da bin ich doch mit viel Progressivem und Subversivem konfrontiert worden. Und jetzt definiere ich erstmal nicht die Begriffe, sondern überlasse das dem, was es in den Köpfen der Leute macht und in welcher Schublade ich damit lande.
Und dann haben Sie sich aber trotzdem wieder zu Hause ganz ruhig an den Tisch gesetzt und da wurde dann nicht diskutiert.
Sie möchten gerne irgend so eine Geschichte hören.
Nee, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen oder ich denke zumindest, dass weil da brodelt es doch dann teilweise auch in einem, oder? Gerade wenn man so eine neue Welt für sich entdeckt und zu Hause dann eine ganz andere Welt erlebt.
Ja, also konfliktfrei war das nicht, nein. Aber
Halten wir das fest an der
Halten
Stelle.
Halten wir das fest.
Ziehen wir da einen kleinen Schlussstrich.
Genau.
Was mich interessiert, haben Sie da in der Schule dann eigentlich auch schon Theater ausprobiert oder wie ist diese Leidenschaft für die Bühne entstanden?
Das habe ich, aber ich fand es fürchterlich. Ich habe eigentlich das Witzige ist, ich wollte mein Leben lang Schauspielerin werden. Ich habe das als Kind schon gesagt, dass ich das werde. Und ich habe auch privat habe ich immer den Clown gespielt und auch gerade das Thema Humor, das hat mir immer geholfen, mein Leben lang auch in konfliktreichen Situationen mich da rauszukriegen irgendwie und die Sache zu retten. Das Spielen war immer Bestandteil meines Lebens, aber wenn ich es konkret machen musste, also in der Theater AG an der Schule, wo ich gedacht habe, ich gehe da rein und bin der absolute Überflieger und die werden sagen, das haben sie noch nicht gesehen, da habe ich nicht so kläglich gescheitert, das war so schrecklich. Aber das war in der Pubertät, ich habe mich geschämt, ich fand es fürchterlich und habe dann gedacht, das machst du nie wieder. Das war ein totales, da habe ich mich total vertan. Ich bin keine Schauspielerin. Und erst Jahre später im Studium in Köln, als ich Sprachen studiert habe, da habe ich gedacht so, du willst nicht am Ende deines Lebens sagen, du hast es nie ausprobiert, nie richtig ausprobiert. Theater AG in der Schule gilt nicht so ganz. Und dann habe ich das wirklich nochmal ausprobiert und habe mich an den Schauspielschulen beworben. Und es hat geklappt.
Christine Brion hat uns gerade von ihrem Weg zur Schauspielerei erzählt, dass es da erst ein bisschen Zweifel gab, aber dann doch die Schauspielausbildung in München. Danach hat sie unter anderem Theater in Baden-Baden gespielt, war in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen. Wie ging es denn dann in Richtung Kabarett? Warum sind Sie dann nochmal abgebogen quasi?
Das war nie so geplant. Das ist im Grunde aus einer Notsituation entstanden, weil wir in dem Engagement in Baden-Baden, wo ich 3 Jahre engagiert war, das sollte schon wieder zum Ende kommen, weil der Intendant gekündigt wurde. Und dann habe ich, also gerade dieser Job ging so prekär los, Schauspiel, immer mit irgendwie mal da und nie richtig fest. Und das war das erste Festengagement. Und nach 3 Jahren sollte das schon wieder vorbei sein. Und dann habe ich gedacht, okay, mein Lebenslauf wird davon geprägt sein, dass ich jetzt 2 Jahre in Detmold, 3 Jahre in Paderborn, so. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Und dann habe ich mit einer Kollegin zusammen gesagt, jetzt machen wir ein eigenes Ding. Wir haben auch nichts zu verlieren. Im Moment werden wir noch bezahlt. Dann kommt Arbeitslosengeld. Das ist jetzt erstmal abgesichert. Wir machen jetzt das, was wir wollen. Dann haben wir ein Stück auf die Beine gestellt, wo wir uns so besetzt haben, wie uns keiner besetzt hätte, was uns selber totalen Spaß gemacht hat. Und es hatte eine politische Grundlage. Wir haben im Grunde 2 Schauspielerinnen gespielt, die aus Angst vor Hartz IV bereit sind, alles zu tun. Das entbehrt natürlich nicht unbedingt der Komik, wenn man dann in Notsituationen gerät und auf der Bühne eben zu allem bereit ist. Dieses Stück haben wir überlegt, wo bieten wir das an? Und ja, und haben dann gesagt, okay, auf Kleinkunstbühnen. Das haben wir selber noch nicht als Kabarett bezeichnet. Und dann lief das unter Kleinkunst, _Kabarett. Und das ging sofort ab. Und es war so wie, die Leute haben irgendwie gesagt, das ist ja mal was ganz Neues, aber das ist so wie wenn man zu der Farbe Blau sagt, das ist ja mal ein ganz besonderes Grün. Mhm. Wir haben im Grunde nichts anderes gemacht als vorher auch. Wir haben eigentlich weiter Theater gespielt, aber es lief unter Kabarett. Und dadurch war das was ganz Frisches im Kabarett.
Das gab es noch nicht und sie haben Nerv getroffen einfach.
Ja, und da waren wir dann drin und sind nicht mehr rausgekommen. Und so geht es mir bis heute. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Bereich gelandet bin, weil der mir, glaube ich, auch viel mehr entspricht. Das ist doch eine gewisse Autonomie, die man da noch sich bewahrt. Natürlich läuft auch das nicht unabhängig von allem, aber man kann dort doch bis zu einem gewissen Grad relativ frei von Abhängigkeiten sein Ding machen. Ich schreibe das selber, was ich mache. Ich besetze mich selber mit den Rollen, die ich spielen möchte. Und ich suche mir auch aus, wie viel ich auftrete.
Und Sie haben vorhin erzählt, ein bisschen hilft Ihnen dann natürlich auch die Popularität durch die Heute-Show, wo Sie eben als Birte Schneider auftreten. Und das Ganze ist ja durch Zufall entstanden. Zugespitzt kann man eigentlich sagen und mit dem Augenzwinkern dazu, Sie haben von Stuttgart 21 profitiert.
Das ist immer die schöne Deutung, dann, mit der ich ganz oft konfrontiert werde und die natürlich sich auch schön anhört, das sozusagen. Ne? Das klingt dann auch so, als hätte ich das so ein bisschen kalkuliert. das ist alles völliger Bullshit. Ich habe mich an den Demonstrationen, an dem Protest gegen Stuttgart 21 beteiligt und habe mich entschlossen, nach langem Ringen dann doch eine Rede zu halten auf einer dieser Demonstrationen, obwohl das überhaupt nicht mein Ding war und ich das noch nie gemacht hatte. Aber ich fand das wichtig und angebracht. Und dann habe ich das gemacht und das wurde halt mitgefilmt von irgendwem und ins Netz gestellt, wie viele dieser Demonstrationen und Reden. Und das hat zufällig eine Redakteurin gesehen beim ZDF und die hat mich dann zum Casting eingeladen für die Heute-Show. Und dann bin ich trotzdem noch den ganz normalen Weg über ein Casting gegangen. Ich musste dann schon noch hin und zeigen, dass ich auch was kann. Und dann hat es geklappt, ja.
Was ganz interessant ist, also diese Reden oder diese eine Rede zumindest von damals, die kann man auch noch im Netz finden. Und da kritisieren sie, dass die Medien die Demonstrierenden als Radikale beschreiben, dass von der Geburtsstunde einer neuen RAF die Rede ist oder gewarnt wird, dass Dinge von den Medien verschwiegen würden. Diese Kritik an den Medien, die wird ja heute auch auf den Demos der Corona-Maßnahmen-Gegner ganz ähnlich geäußert. Sehen Sie da Parallelen oder ist der Vergleich für Sie völlig abwegig?
Ich bin quasi die Mutter der Corona-Leugner. Bei mir hat das alles seinen Ursprung.
Sagt sie mit einem breiten Grinsen.
Ja.
Ja, was erwidern Sie? Ich meine, da können sich ja natürlich auch Leute auf Sie berufen und sagen, das hat die damals schon gesagt.
Oh, man kann sich auf viele Leute berufen. Man kann sich auf die tollsten und klügsten Leute berufen, mit den schlimmsten und widerlichsten Ideologien und Vorstellungen und Gedanken. Das hat man nun nicht im Griff. Also sagen wir mal so, bleiben wir doch mal bei der Sache. Hatte ich damit Unrecht, als ich es damals gesagt habe?
Das müssen vielleicht andere entscheiden an dieser Stelle.
Ja, genau.
Wir haben ja vorhin drüber gesprochen oder Sie haben gesagt, Sie möchten Dinge ausprobieren, vielleicht auch Utopien ausprobieren mit dem Kabarett. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, jetzt wäre eigentlich Zeit für eine Transformation. In welche Richtung müsste denn diese Transformation gehen?
Ja, also ich habe ein es gibt viele kluge Leute, die im Moment was dazu sagen, wie die Dinge anders sein könnten, wie wir uns, welche Alternativen es gibt zu dem Bestehenden. Und da gibt es eben unter anderem auch die Überlegung, wie man den Kapitalismus aufheben oder überwinden kann. Und das halte ich doch für eine recht angebrachte Sache, weil die Frage natürlich ist, wie wir innerhalb dieses Systems bitte die Probleme bewältigen wollen, die gerade anstehen. Und es sind ja doch zahlreiche, ob das jetzt der Klimawandel ist oder ob wir mit sowas zu tun haben wie im Moment mit Corona, ob das Kriege sind. So viel hat etwas mit dieser ungerechten Gesellschaft zu tun und mit dem Prinzip, das auf Ausbeutung basiert, dass man sich doch vielleicht Gedanken machen sollte allmählich, wäre denn eine freie Gesellschaft denkbar, eine solidarische, eine emanzipierte Gesellschaft? Und da gibt es wirklich tolle Leute, die sich schon tolle Gedanken dazu gemacht haben. Und ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Politikerin, aber ich bin Künstlerin und kann anregen, über so etwas nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir Utopien brauchen, um in irgendeine Richtung gehen zu können.
Christine Prion, jetzt geht's demnächst wieder los, im März, glaube ich, ne? Mit was für Gefühlen ist das verbunden?
Ja, super. Ich freue mich drauf und hoffe aber auch, dass genügend Leute kommen, weil das alles ein bisschen fragil ist im Moment, ne? Also viele Leute trauen sich noch nicht so richtig. Und es darf auch, glaube ich, nicht überall wieder voll bestuhlt werden. Ich weiß ja gar nicht, wie die Bestimmungen jetzt sind. Also es bleibt ungewiss, aber es ist immer schön, auftreten zu können.
Und Ihr Programm, das heißt ja Abschiedstour, das ziehen Sie aber nicht wirklich in Betracht.
Das muss ich jetzt erstmal so behaupten, damit sich das gut verkauft. Und das nächste Programm heißt dann Comeback.
Kommen Sie bitte zu Christine Prion. Es könnte das letzte Mal sein, dass man Sie erleben kann. Ab März überall in Deutschland, vielleicht auch auf einer Bühne in Ihrer Nähe. Frau Prion, vielen Dank für die Zugabe. Empfehle ich dann auch Ihr Buch Abschiedstour. Da gibt es nämlich gleich 5 Zugaben am Ende. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.